Vorlesung. Es fängt jetzt wirklich an, auch wenn ich das PowerPoint Ihnen nur elektronisch zuschicken werde. Wir sind ja immer noch mittendrin in der Lektüre des Mencius. Und fand ich, haben schon letztes Mal da doch ein paar interessante Punkte über die Form und ihre Implikationen. Also dieses anekdotische und damit auch begrenzte des Diskurses. Es kommen zwar die Grundbegriffe, die wir auch kennen, also wenn man abstrakt über menschliches Denken nachdenkt und über menschliche Praxis, gibt es offenbar ein paar Familienähnlichkeiten zumindest. Und von da aus gibt es da auch etwas Wiedererkennbares.
Das wollte ich letztes Mal auch sagen. Eigentlich hat es manchmal sogar ein bisschen Ähnlichkeit mit griechischen Dialogen, den antiken, wo im Grunde der Dialogpartner nur Stichwortgeber ist, der wo nur immer Ja sagt, ja, wenn du das so siehst, dann muss das so sein. Oder im Grunde gar nichts eigentlich beiträgt. Ja. Und so ist es ja dann praktisch da nur ein bisschen radikaler, dass der dann der Meister sagt.
Lehrer, Schüler.
Ja, aber das ist in den platonischen Dialogen bei aller Kritik, die ich an ihnen habe, nicht ganz so weit vorangetrieben. Beim späten Platon gibt es diese Tendenz deutlicher, dass er dann zu langen Darstellungen ausholt und dann tatsächlich nur noch die Stichworte dafür gegeben werden, indem Sokrates eine einfache Frage stellt. Aber selbst dort gibt es immer wieder eingearbeitete Disputationen. Also von da aus denke ich, das gibt es hier nicht. Also es gibt hier allenfalls, das haben wir bei Mencius gesehen, nicht im Lunyu, also bei Konfuzius, sondern bei Mencius, gibt es allenfalls Widerlegungen von anderen Philosophen. Also die aber auch in dieser Form, der Meister sagt, das ist falsch, dargestellt werden. Und diese Form wollen wir uns jetzt etwas genauer noch ansehen. Wir waren ja hier in den Selections, die Charles Muller rausgegeben hat und waren da auf Seite 45. Jetzt etwas schwierig. Ich hätte das anders abheften sollen. Gong Duzi, also ein Schüler, sagt, wenn alle Menschen gleich sind, wie kann es denn sein, dass einige bedeutender oder größer und andere geringer sind, lesser? Mencius sagt, und das ist jetzt sehr spannend, einige folgen ihrem größeren Teil und einige folgen ihrem geringeren Teil. Also die These ist, in jedem Menschen gibt es die Anlage zur Größe und die Anlage dazu, ein geringerer Mensch zu sein. Und grundsätzlich ist es eine Frage der Wahl. Man kann wählen, seinem größeren Teil zu folgen und man kann wählen, seinem geringeren Teil zu folgen. Das ist hier die Zuspitzung. Und da wird natürlich auch deutlich, dass da, und insofern denke ich, ist es auch gerechtfertigt, hier von Philosophie und Philosophieren zu sprechen, dass dahinter eigentlich auch die Vorstellung von so etwas wie einem philosophischen Leben steht. Nämlich einem Leben, das auf der bewussten Entscheidung für den größeren Teil beruht. Das wird dann in gewisser Weise begründet, sehr eigentümlich. Die Organe wie das Auge und das Ohr können nicht unterscheiden und sind auf diese Weise durch die Dinge in Verwirrung gestürzt, confused. Das Unterscheiden das ist gar nicht schlecht beobachtet, denke ich, ist eine Leistung, wenn man über das Hören nachdenkt oder sich das Hören sozusagen in bestimmter Weise angewöhnt hat, dann kann man in der Tat unterscheiden. Aber wenn man gewissermaßen, wie das C.S. Lewis in Perelandra darstellt, vor einer völlig fremden Sinneswelt steht, die man nicht in irgendeiner Weise erfahrungsmäßig oder anders vorher kategorisiert hat, dann hört man auch in der Tat nicht differenziert, sondern chaotisch. Dann ist irgendwie alles gleichzeitig und was von wie, wem wie unterschieden ist, ist schwer auszumachen. Man kann da aus der Linguistik sich sozusagen ein Zusatzargument holen. Es ist ja in der Phonetik oder der Phonologie so, dass die Arten und Weisen, wie in verschiedenen Sprachen die Laute unterschieden werden, verschieden sind. Und das ist ja oft das, was beim Sprachlernen dann schwierig ist, dass die Menschen denken, die Laute, die sie aus ihrer eigenen Sprache kennen, die kommen auch alle in der anderen Sprache vor. Und es stimmt zwar näherungsweise bei den indoeuropäischen Sprachen, aber wirklich nur näherungsweise. Und von da aus, also von dieser Erfahrung her, ist das sehr plausibel zu sagen, ohne Begriffe, ohne Kategorien, ohne Strukturierungen, ist das Hören und das Sehen erstmal, wie Hermann Schmidt sagen würde, die Apperzeption etwas von etwas chaotisch Mannigfaltigen. Das bedarf der Strukturierung durch Begriffe, durch Unterscheidung, durch Sprache und Ähnliches. Und Menzius fasst das allerdings etwas, wenn man so will, idealistischer, indem er sagt, die Funktion des Geistes, Mind, was immer das auf Chinesisch dann genau ist, ist es zu unterscheiden, to discriminate. If you discriminate, you will attain it. Wenn du unterscheidest, dann kannst du die Gegenstände erreichen. Und wenn du nicht unterscheidest, dann kannst du die Gegenstände eben nicht erreichen. Das hat der Himmel uns vererbt, uns gegeben. Und wenn du dich zunächst, also das Unterscheiden bezieht sich eben auch auf das Unterscheiden, das ist hier nicht explizit, des größeren Teils und des geringeren Teils in sich selber. Das ist auch nichts, was gewissermaßen von vornherein da ist, sondern es bedarf des Akts oder der Arbeit der Unterscheidung. Und wenn einer, indem er diese Unterscheidung macht, von vornherein sich auf der Seite des größeren Teils, er sagt hier established, also etabliert oder verortet, dann kann der kleinere Teil dir nicht weggenommen werden. Das ist das Wesentliche davon, ein großer Mensch, ein großer Mann zu sein. Also das Wesentliche ist, dass die Unterscheidung getroffen wird zwischen dem Großen und dem Geringen und dass man sich dann bewusst und entschieden auf der Seite des Großen etabliert. Dann kann man auch das Geringe nicht verlieren. Das ist die These. Und das wird dann gleich nochmal gewissermaßen auf konventionellere Kategorien übertragen. Es gibt einen Adel, Nobility, der zum Himmel gehört und einen Adel, der zum Menschen gehört. Und jetzt könnte man natürlich denken, ja, was ist das denn? Aber das wird genau erläutert. Menschlichkeit, Fairness, Loyalität, Wahrhaftigkeit und ein unermüdliches Vergnügen am Guten. Das ist der Adel des Himmels. Ein Herzog, ein Herr und ein Minister, das sind der Adel des Menschen. Das heißt, hier steht dahinter, was natürlich für diese Schicht der Ski, die ja Adlige gewesen waren mit einer wichtigen Funktion, eine Uminterpretation des Adels. Statt jetzt eine reale gesellschaftliche Stellung und Funktion zu bezeichnen, bezeichnet Adel jetzt, im Griechischen haben wir Ähnliches mit der Kategorie des Guten und Schönen, des Kalos Kagathos, der wird eben auch von dem wirklichen Adel, der seine Funktionen verliert, schon in der Vorgeschichte des klassischen Griechenlands, übertragen auf das Prestige des Adels zunächst und dann auf so etwas wie bürgerliche Tugenden. Also der Edle, im Deutschen kennen wir das ja auch, wir können ja unterscheiden zwischen Adel und zwischen dem Adligen und dem Edlen. Und in diesem Sinne, denke ich, ist das hier gemeint. Der Adel des Himmels, das ist eben, wenn jemand edel ist, also sozusagen Perfektion der Menschlichkeit. Und wenn jemand adlig ist, dann hat er eben eine dieser politisch-gesellschaftlichen Funktionen, die ein Herzog, ein Adelsherrn oder ein Minister bei Hofe, ne, das muss man sich das so vorstellen, ausmachen. Und dann wird ergänzt, ganz charakteristisch, die Alten haben die himmlischen Adelstugenden, Nobilities, kultiviert und die menschlichen Adelstugenden haben sich dann natürlich daraus ergeben. Die modernen Menschen kultivieren die himmlischen Adelstugenden und zwar, um dadurch die menschlichen Adelspositionen zu gewinnen, Nobilities ist eben doppeldeutig, und nachdem sie die dann einmal in Besitz genommen haben, dann werfen sie die himmlischen Adelstugenden oder den himmlischen Adel fort. Wie sind sie denn gemischt? Ja, sie sind gemischt zwischen Gutem und Schlechtem und schließlich werden sie alles verlieren dadurch, weil der Gedanke sozusagen für die dauerhafte Reproduktion auch dieser Funktionen ist das, was er als die himmlischen Adelstugenden und den himmlischen Adel bezeichnet hat, die Voraussetzung. Also eine ganz, finde ich, interessante Uminterpretation einer, wenn man so will, eines Adelsbewusstseins der Shi in ein Bewusstsein der Veredelung und Perfektionierung der Menschen. Und das wird dann auch gleich noch pragmatisch gewendet in einer Aussage von Mencius. Also das eben war 6a16, jetzt kommen wir zu 6a18. Menschlichkeit overcomes, also überwältigt Nichtmenschlichkeit, ist genauso wie Wasser das Feuer überwältigt. Aber diejenigen in der Moderne, die sich in der Praktizierung von Menschlichkeit versuchen, sind wie ein Mensch, der ein brennende Wagenladung von Holz mit einer Wassertasse zu löschen versucht. Das heißt, sie nehmen viel zu wenig. Und wenn das nicht funktioniert, dann behaupten sie, dass das Wasser das Feuer nicht löschen kann. Selbe Lage diejenigen, die mit dem Nichtmenschlichen auf vergleichbare Weise umgehen, also die viel zu wenig Menschlichkeit, ich könnte vielleicht sagen, investieren, um erfolgreich zu sein. Und schließlich werden sie vollständig verloren gehen. Also wird ihre Niederlage vollständig sein. Also das Ziel ist Menschlichkeit, aber es wird eben Menschlichkeit auch als sozusagen ein quantifizierbarer Einsatz. Ich habe eben von Investitionen sogar gesprochen. Ich glaube, das ist gar nicht falsch gegenüber der Metaphorik, die dahinter steht. Betrachtet Und es wird eben gesagt, dass Menschlichkeit zwar der Nichtmenschlichkeit überlegen ist, aber nur, wenn sie in dem richtigen Quantum auch eingesetzt wird, sozusagen mit ein bisschen symbolischer oder isolierter Menschlichkeit ist die Überwindung der Unmenschlichkeit nicht möglich. Was natürlich heißt, dass er sagt, eigentlich überwindet Menschlichkeit die Nichtmenschlichkeit, aber im konkreten Leben ist es eher anders. Also das ist sozusagen die implizite Kritik an den modernen Verhältnissen, die darin liegt, dass Menschlichkeit immer in zu geringem Ausmaß aufgewandt wird, um die erwünschten Ziele zu erreichen. So, das ist meine Anleitung weg. Und jetzt kommen wir zur Seite 51. Der 6b15, da gibt es wieder so eine nicht untypische Situation. Es gibt Einleitung, eine Anekdote. Mencius sagte, Shun hat sich aus dem Getreidefeld erhoben. Fu Yue wurde als ein Arbeiter auf der Baustelle gefunden. Jia Guo wurde aus sein Fisch- und Salzgeschäft herausgezogen, Sun Shunao aus der See und Bai Li Qi von einem Marktplatz. Also das Anekdote, die diejenigen, die protestantisch aufgewachsen sind, zumindest erinnert an den Konfirmandenunterricht, wo immer berichtet wurde, wie Jesus Christus seine Jünger aus den unterschiedlichsten Situationen heraus rekrutierte. Also hier geht es um Rekrutierung für eine Teilnahme an ja, diesem eigentlichen Leben, würde ich das interpretieren. Ah ja, ich weiß jetzt auch wieder, was wir zusammen. Das sind alles bedeutende Herrscher, so ist der Zusammenhang. Das heißt, wird immer gesagt, typisches Beispiel kennen wir aus der römischen Geschichte, da wird einer dann auch immer vom Feld geholt und muss dann die Stadt retten als Oberbefehlshaber. Und solche Geschichten gibt es auch über eine Reihe von Kaisern. Das ist nicht die Jünger, sondern das ist auch ganz charakteristisch, die Rekrutierung tatsächlich für die politische Position des guten Herrschers. Und das wird dann erläutert von Mencius, indem er sagt, wenn der Himmel jemand eine große Verantwortung gibt, dann lässt es erst einmal seinen Geist ein Leiden durchstehen, erdulden. Der Himmel sorgt dafür, dass seine Sehnen und Knochen harte Arbeit erfahren und sein Körper Hunger erfährt. Es belastet ihn mit Armut und der Himmel belastet ihn mit Armut und schlägt alles wieder nieder, was er aufzubauen versucht. Dadurch stimuliert der Himmel seinen Geist, stabilisiert sein Temperament und entwickelt seine Schwächen. Also entwickelt seine Schwächen nicht in dem Sinne, dass sie dann noch schwächer werden, sondern dass sie dann eben entwickelt werden und eben stärker werden. Die Menschen werden immer irren, aber nur nachdem sie Fehler gemacht haben, können sie sich korrigieren. Nur wenn du, nachdem du geistig eingeschränkt worden bist, kannst du kreativ schöpferisch werden. Es wird in deinem Gesicht zu sehen sein und in deiner Stimme zu hören sein. Und zwar auf eine Weise, dass andere davon angesprochen werden. Und das ist jetzt wieder ganz charakteristisch. Hier ist im Grunde immer der Herrscher, sozusagen der, an den diese Botschaft adressiert ist. In deinem eigenen Staat wird dieser eigene Staat ganz gewiss zerfallen, in Ruinen zerfallen, wenn du keine Spezialisten für Rechtsfragen und unparteiische Berater hast. Und außerhalb deines Staats, wenn du keine feindlichen Staaten hast, die dich unter Druck setzen können. Das heißt, innerhalb des Staates ist sozusagen die Beratung durch Spezialisten die Bedingung für Stabilität und Reproduktion des Staates. Außerhalb ist der Druck durch feindliche Staaten. Bedingung der Reproduktion dieser Stabilität, so wird das hier gefasst. Daraus können wir erkennen, dass das Leben durch gegensätzliche Umstände und Angst stimuliert wird und dass der Tod sich daraus ergibt, dass man entspannt ist und Freude hat. Relaxation and Pleasure. Also der, hier ist ja der politische Tod gemeint. Und das ist natürlich eine ganz spannende politische Theorie, weil hier im Grunde das, was das Problem der Zeit war, die beständigen Konflikte, umgedeutet werden wird. Also Machiavelli sieht das ja ähnlich, aber Machiavelli stellt sich die Frage, wie kann man das abstellen? Und hier wird das eher so rum akzentuiert, was kann man davon gewinnen? Und da sehe ich auch schon sozusagen einen gewissen strategischen Opportunismus, der für Mencius dann offenbar charakteristisch ist. Ja?
Obwohl, ich meine, ich würde das nicht so unbedingt auf das Staatswesen einengen und fokussieren. Es ist doch wirklich so, Leben, welches doch primär darin besteht, irgendwie Widerstände zu überwinden, dadurch erhält sich das Leben, dadurch schärft sich das Leben, die ganzen Lebenssinne und so weiter, durch Überwindung von Widerständigkeiten und Widrigkeiten, nicht wahr? Oder sagen wir mal, gerade in der Überwindung von Widrigkeiten und Schwierigkeiten besteht eigentlich das Erfolgserlebnis und besteht eigentlich das Leben. Wenn das Ziel erreicht ist, das heißt also, wenn wir nur noch in Reichtümern schwelgen, dann hat das Leben aufgehört zu existieren, dann ist nichts mehr. Es gibt bei Hegel so einen schönen Satz, Entschuldigung, dass ich den mal erwähne, wenn das Leben irgendwann sich eingelebt hat, dann ist es auch schon zu Ende. Das heißt also, wenn es im Leben nichts mehr Neues gibt, nichts mehr zu erfahren gibt, wenn ich mich richtig an alles gewöhnt habe, dann kann ich zwar noch weiter vegetieren, ich kann physisch noch weiter existieren, aber ich bin schon tot.
Ja? Gut, ich meine, da ist natürlich die Frage.
Ich sehe das so ein bisschen auf dieser allgemeinen Schiene. Ja.
Aber das ist natürlich eine Verallgemeinerung, die Mencius hier nicht vornimmt.
Ah, ja.
Mencius ist hier ganz explizit. In your own state and your own state and Und dann wird alles verallgemeinert. Das Leben wird durch Gegensatz und Angst stimuliert. Das ist gut, darauf können Sie stützen.
So eine Art Zombie-Theorie. Du hast gesagt, das ist ein innerlicher Tod, ja?
Ja, na, selbstverständlich.
Den kennt man so, dass einer innerlich völlig
ist. Ach so, ja. Dann haben wir nur noch die Zombie-Existenz.
Moment, ich muss weitermachen. Sonst kommen wir heute nicht weit. Das war 6b15 und ich gehe gleich über zu 7a1. Mencius sagte, wenn du deinen Geist vollständig erforscht, dann wirst du wissen, was deine eigene Natur ist. Wenn du deine eigene Natur erkannt hast, dann hast du den Himmel erkannt. Um deinen Geist zu reproduzieren, to preserve, und deine Natur zu ernähren, nicht um zu, sondern deinen Geist zu reproduzieren und deine Natur zu ernähren, heißt dem Himmel dienen. Nicht die Dualität zu sehen, die zwischen einem kurzen Leben und einem langen Leben bestehen kann, musst du, indem du das nicht siehst, musst du dich selbst kultivieren, indem du darauf wartest. Das ist die Art und Weise, wie du dein eigenes Schicksal bestimmen kannst. Das heißt, unabhängig davon, ob ich dann de facto lang oder kurz lebe, indem ich mein Leben gewissermaßen zur Aufgabe der eigenen Lebensgestaltung mache und nicht mich passiv gegenüber den Ereignissen verhalte, die mir zustoßen, mache ich mein Schicksal zu meinem Werk. Das ist die Idee. Aber natürlich heißt das gleichzeitig einen strategischen Rückzug. Denn alles das, was ich nicht in dieser Weise kontrollieren kann, muss ich damit für unwesentlich und letzten Endes bedeutungslos erklären. Ja, das berührt sich mit manchen Überlegungen, die man in der Tradition der Stoa gehabt hat, dass der Weise eben unter allen Umständen glücklich ist, auch wenn es ziemlich heftig zugeht. Mencius sagt, 7a2, wenn es nichts gibt, das kein Schicksal hat, so musst du deinem eigenen folgen und es akzeptieren, so wie es ist. Wenn du das tust und wenn du verstehst, was überhaupt Schicksal ist, dann wirst du dich nicht unter den Abhang einer hohen Klippe stellen. Das heißt, du bist dann nicht in Gefahr. Den eigenen Weg vollständig zu gehen und dann zu sterben, das ist richtiges Schicksal. In Handschellen und Ketten zu sterben, ist nicht richtiges Schicksal. Das kann man natürlich jetzt interpretieren. Ich denke, das ist so gemeint, dass, da würde ich jetzt auf die Stoa zurückgreifen, dass den Weisen keine Handfesseln, keine Handschellen und keine Ketten fesseln können. Es ist nicht so gemeint, dass das nicht passieren kann. Aber es ist nicht von Bedeutung. Dann 17a9, Mencius im Gespräch mit Song Gujian sagt ihm, du reist doch gerne zu unterschiedlichen Höfen. Ich möchte mit dir über diese Art von Reisen sprechen. Wenn du anerkannt wirst, dann sei doch einfach zufrieden. Und wenn du nicht anerkannt wirst, dann sei doch einfach zufrieden. Jian fragte zurück, wie soll man denn daran gehen, wie soll man das denn machen, einfach zufrieden zu sein? Mencius sagt, wenn du die Tugend wertschätzt und über Fairness dich freust, kannst du zufrieden sein. Deswegen verliert der Edle, der Gentleman, in Schwierigkeiten nicht seinen Sinn für Fairness und wenn erfolgreich, verliert er nicht seinen Weg. Weil er nicht seinen Sinn für Fairness verliert, wenn er in Schwierigkeiten ist, ist es dem Gentleman, dem Edlen in diesem Sinne möglich, sich selbst im Griff zu behalten. Und weil er nicht den Weg, den richtigen Weg, das Tao, verliert, wenn er erfolgreich ist, sind die Leute nicht über ihn enttäuscht. Also in Schwierigkeiten sagt er sich, ich habe es richtig gemacht. Die Umstände haben mich zum Misserfolg gebracht, aber das betrifft mich letztlich nicht. Und im Erfolg sagt er, ich habe es richtig gemacht. Die Umstände haben mir den Erfolg gebracht, aber das betrifft mich letztlich nicht. Ja, das ist diese Operation, die man gewissermaßen aus stoischer Perspektive gut nachvollziehen kann. Wird doch fortgesetzt, wann immer die Alten ihre Ziele erreicht haben, dann haben sie es mit dem Volk geteilt, diesen Erfolg. Wenn sie nicht ihre Ziele erreicht haben, dann war ihre Selbstbeherrschung ein Beispiel für die nachfolgenden Generationen. In Schwierigkeiten konnten sie nur noch ihre eigene Qualität, ihre eigene Güte kultivieren. Wenn sie erfolgreich waren, dann konnten sie ihre Güte mit der ganzen Welt teilen, indem sie eben den Erfolg dann entsprechend geteilt haben. Dann 7a13, Menzel sagte, immer dann, wenn es einen starken Herrscher gibt, dann können zumindest die Leute, das Volk, entspannt sein. Wenn es einen wahren König gibt, dann können sie vollständig zufrieden sein. Er kann ohne, dass sie das dagegen aufbegehren, dass Exekutionen vornehmen, also Hinrichtungen vornehmen, und er kann Profite machen, ohne dass sie das Gefühl haben, ihnen würde ein Unrecht getan. Die Menschen, das Volk, kehrt zum guten König jeden Tag zurück, ohne zu wissen, was sie dazu veranlasst. Es gibt so etwas wie eine Motivation hinter den offensichtlichen Motivationen, die das Gute zu etwas macht, was sich selbst reproduziert. Das ist, glaube ich, der Gedanke. Wo also immer der edle Mensch hindurchkommt, werden die Menschen, wird das Volk, werden die Leute transformiert. Der Platz, wo er sich aufhält, wird vergeistigt und Himmel und Erde fließen harmonisch zusammen. Wie kannst du also sagen, dass er nur von geringer Bedeutung ist? Das wird dann nochmal weiter kommentiert in 7a14. Gute Worte dringen nicht so tief in eine Person ein, wie der Ruf der Güte. Gute Regierung ist nicht so wirksam wie gute Lehre im Hinblick auf die Gewinnung der Unterstützung des Volkes. Wenn du eine gute Regierung praktizierst, dann werden die Leute kann man sagen, dir ehrfürchtig begegnen. Wenn du sie gut lehrst, dann werden sie dich lieben. Gute Regierung bewirkt den Reichtum der Leute und bewirkt, dass sie auch bereit sind, davon dann wieder dem Staat das Seine abzugeben. Gute Lehre dagegen gewinnt ihre Herzen. Also das ist, glaube ich, ganz zentral, dass der Akzent darauf gelegt wird, man könnte das mit Gramsci Hegemonie nennen. dass tatsächlich eine Unterwerfung aus Überzeugung erfolgt und nicht nur eine Unterwerfung aus Einsicht in die Vorteilhaftigkeit. Das wird dann nochmal in eine Richtung entwickelt, indem Mencius sagt, immer dann, wenn Leute, die nicht studiert haben, die nicht gelernt haben, Fähigkeiten haben, sind das innewohnende, angeborene Fähigkeiten. Wenn Leute, die nicht einen Prozess der Beratung durchgeführt haben, have not deliberated, über Wissen verfügen, dann ist es innewohnendes, natürliches, angeborenes Wissen. Ein Kind, das man noch auf den Armen trägt, hat keinen Mangel daran zu wissen, wie es ist, die Eltern zu lieben. Und wenn es dann älter ist, dann weiß es automatisch, wie es seine älteren Brüder zu respektieren hat. Die Eltern zu lieben ist Menschlichkeit, die älteren Brüder zu lieben, zu respektieren, sorry, ist Fairness. Und dies ist so, weil diese Prinzipien alle Menschen durchdringen. Da steckt eine Theorie sozusagen der moralischen Grundlagen drin. Die moralischen Grundlagen ergeben sich nicht aus ihrer Lehre oder ihrer Institutionalisierung, sondern sie sind implizit bereits in der spontanen menschlichen Praxis enthalten.
Das ist praktisch eine Anthropologie. Es ist ja was, was Mencius wohl auch auszeichnet. Ja. Man hat jetzt mal so eine Parallele, glaube ich, gezogen zu Rousseau. Nämlich, also was Sie jetzt gerade so vorgehoben haben, sind alles so gute, natürliche Eigenschaften eigentlich. Und es ist eigentlich die Gesellschaft, die dann das Schlechte hervorruft.
Zivilisation.
Das wird dann ja auch im Weiteren dann zum Gegenstand von Auseinandersetzung. Ja. Aber das ist hier ganz klar. Also hier wird, aber das ist, was ich, deswegen bin ich so detailliert darauf eingegangen, es wird nicht die individuelle Menschennatur betrachtet, sondern die Menschennatur ist von vornherein in Verhältnissen. Es gibt sozusagen ein natürliches Eltern-Kind-Verhältnis, es gibt ein natürliches Verhältnis der Bruderschaft. Das sind die beiden, die hier sozusagen exemplarisch herausgenommen werden. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, wie muss das Individuum beschaffen sein, damit es ethisch, moralisch und so weiter wird, sondern es wird von vornherein von Beziehungen ausgegangen.
Also keine genetische Verankerung, sondern...
Ja. Das ist dann noch eine andere Frage, aber ja, die Frage
also,
stellt sich so.
Andere Sache, also nach Mencius ist der Mensch einfach gut. Okay. Also von daher, das wäre so mehr Anthropologie, also aus seiner Sicht.
Ja, aber ich würde schon betonen, dass es eben, wenn Sie so wollen, von vornherein eine Sozialanthropologie ist. Ja. Also es geht nicht so sehr auf die Eigenschaften und Anlagen des menschlichen Individuums, sondern es geht um natürliche gesellschaftliche Verhältnisse, die in der Tat anthropologisch gedeutet werden. Wobei allerdings immer diese Figur des Noble Man, des edlen Menschen, im Hintergrund steht. Und dieser edle Mensch ist eben nicht der edle Wilde. Also insofern muss man mit der Rousseau-Analogie da, glaube ich, vorsichtig umgeht. So, dann komme ich zu 7a 21. Der edle Mensch kann sich vielleicht darüber freuen, dass er ein großes Territorium mit vielen Menschen, mit vielen Leuten, mit einem großen Volk besitzt, aber darüber freut er sich nicht. Er mag sich freuen darüber, dass er in dieser Herrschaft als Herr etabliert ist und dass er die Menschen und das Volk, die Leute zwischen den vier großen Seen, also ganz China, stabilisieren kann. Aber das hat mit seinem elementaren Grundcharakter nichts zu tun. Sein Grundcharakter ist nicht etwas, was durch großen Erfolg verbessert werden kann oder durch Armut eingeschränkt werden. Das ist Geschick. Ob man Erfolg hat oder arm ist, das ist äußeres Geschick. Damit muss man sich dann abfinden und auseinandersetzen. Aber der Grundcharakter ist etwas, das davon nicht tangiert wird. Also insofern immer wieder dieser Rückgriff auf so etwas wie eine elementare Sozialanthropologie. Die wesentlichen Bestimmungen des edlen Menschen sind Menschlichkeit und Fairness sowie Angemessenheit und Weisheit, die in seinem Geist verankert sind. Wenn sie sich in äußeren Erscheinungen zeigen, dann kann ihr Glanz in seinem Gesicht gesehen werden, ihre Fülle kann in der Art, wie er seinen Rücken gerade hält, gesehen werden und in allen seinen Gliedern. Die Art, wie er sich mit allen seinen vier Gliedern bewegt, lässt seinen Charakter, das Wesen des edlen Menschen, ohne dass er spricht, erkennen.
So gut beobachtet.
Ja. Also, das ist in der Tat phänologisch fein angelegt. Und jetzt muss ich wieder gucken, wo ich jetzt...
An den Taten wirst du sie erkennen.
An ihrem wirklichen Verhalten, ja. Aber das fängt eben schon damit an, wie sie sich halten. Ja, hier geht es eben über die Früchte hinaus auf sozusagen was Elementares. Und das ist dann auch schon sehr, wenn Sie so wollen, sehr chinesisch, dass in der Tat diese Selbstkultivierung bis in die eigenen Haltungen hinein, ne, das gibt dann Atemtechniken und so weiter, spielt ja auch alles real eine Rolle, ne, dass das in den Vordergrund gerückt wird. Und die äußere Wirksamkeit, Erfolg und Misserfolg, wird dethematisiert. Mit allen Implikationen, die das dann auch wieder hat. So, jetzt komme ich damit zu der Seite. Menzius sagte, der edle Mensch sorgt sich um Tiere und kümmert sich um Tiere, aber er liebt sie nicht, als ob sie Leute, Menschen wären. Er liebt die Menschen, die Leute als Menschen oder Leute, aber nicht auf die intime Art und Weise, wie er seine Eltern liebt. Er liebt seine Eltern intim oder innig, könnten wir vielleicht sagen, und ist human zu den Leuten, zu den Menschen. Er ist human zum Volk und kümmert sich um die Tiere. Also hier haben wir so etwas, wir kennen das aus der europäischen Tradition, als die Ordo Amoris, die Ordnung der Liebe. Und das, die klassische Formulierung ist meines Wissens bei Augustinus. Und da ist es sozusagen dreigliedrig. Und natürlich für Augustinus ist die Grundlage die Liebe zu Gott. Die ist dann aber zu verbinden mit der Liebe zum Nächsten und die ist wiederum zu verbinden mit der Liebe zu sich selbst. Man kann das dann permutieren, aber hier ist eben auffällig, dass die Liebe zu sich selbst hier gar nicht vorkommt und die Liebe zu Gott auch nicht.
In Berlin ist das sowieso anders. Da steht die Liebe zum Tier an oberster Stelle auch.
Na gut, das ist dann, also das könnte man dann mit Mitteln des Mencius diskutieren.
Haustier.
Weil hier also wird gesagt, es gibt sozusagen drei Kategorien. Die Tiere, die hier als Creatures übersetzt werden, was ein bisschen problematisch ist. Die Leute, die Menschen. Und dann die Familie, die Eltern. Diese drei Kategorien werden sozusagen zu einer Ordnung der Liebe in dem Sinne geformt, dass er unterscheidet zwischen Liebe, sich kümmern und human behandeln oder sich human verhalten. So. Das wird dann nochmal begründet in einer Art, die einerseits sehr tiefsinnig ist, andererseits aber auch schwer zu interpretieren. In 7a42 sagt Mencius, wenn im Königreich, im Reich der Weg vorherrscht, also das Dao vorherrscht, dann sollten die Leute, die Menschen, das Volk diesen Weg nutzen, um sich selbst zu finden. Wenn der Weg im Reich verloren gegangen ist, dann sollten die Leute sich selber benutzen, um den Weg zu finden. Ich habe noch keinen Fall gehört, in dem der Weg benutzt wurde, um in anderen Leuten zu suchen. Das heißt, hier wird jetzt doch eine Privilegierung des Selbstverhältnisses vorgenommen, wenn der Weg im Reich verloren gegangen ist. Dann muss man nach dem Weg in sich selber suchen und nicht in anderen. Also das ist, glaube ich, hier die Pointe. Und damit wird das Selbstverhältnis auch für die Ordnung der Liebe, wie wir sie gerade kennengelernt haben, fundamental, fundierend, aber eben nicht als Verhältnis der Liebe, sondern als Verhältnis der Selbstsuche. Also das Verhältnis zu sich selber wird nicht als ein Verhältnis der Liebe begriffen, sondern als ein Verhältnis des Suchen in. Wenn man sucht nicht nach sich selbst, man sucht in sich selbst nach dem Weg, nach dem Dao. Dann habe ich wieder was in 7b4. Es gibt Menschen, sagt Mencius, die sagen, ich bin gut in Fragen der Taktik. Und die sagen, ich bin gut in militärischen Strategien. Das ist eine schwere Sünde. Wenn der Herrscher eines Staates Menschlichkeit liebt, dann wird er in dem Reich keine Feinde haben. Wenn Tang die Barbaren im Süden niederwarf, waren die Stämme im Norden darüber enttäuscht. Wenn er die Barbaren im Osten niederwarf, dann waren die Yi im Westen enttäuscht, indem sie sagten, wir sind jetzt die Letzten, die drankommen, um unsere Barbaren und von unseren Barbaren befreit zu werden. Als Wu dann die Yin angriff, hat er 300 Kampfwagen und 3000 Elitetruppen. Er sagte, habt keine Angst, seid ganz ruhig, ich greife die einfachen Leute nicht an und sie alle fielen vor Achtung zu Boden. Das heißt, indem der Herrscher plausibel vermittelt, dass seine Kriegführung den Herrschenden gilt und nicht dem Volk, hat er gewissermaßen den Krieg schon gewonnen. Aber das wird dann nochmal weiter spezifiziert. Zu unterwerfen heißt zu korrigieren. Spiel mit chinesischen Zeichen. Wenn die Menschen, die Leute, das Volk den Wunsch, das Begehren haben, sich zu korrigieren, warum gibt es dann überhaupt die Notwendigkeit, das Bedürfnis nach einem Krieg? Das heißt, wird nicht die zugrunde liegende Überlegung ist nicht, dass es keine Konflikte gibt, sondern dass die Konflikte eigentlich Konflikte darüber sind, wie zu leben ist. Und dass die eigentlich als solche auszutragen sind. Und wenn das dem Herrscher gelingt, er dann des Krieges, des Militärs und so weiter letztlich nicht mehr bedarf. Dahinter steht eine gewisse Auffassung vom Staat, die damit schon so ein bisschen deutlich wird, aber das kann man noch weiter vertiefen. 7b12. Mencius sagte, wenn man sein Vertrauen auf die Freundlichen und die Würdigen setzt, dann ist der Staat wie eine leere Muschel. Wenn der Staat dagegen Angemessenheit und Gerechtigkeit vermissen lässt, dann wird es zwischen denen oben und denen unten immer Streit geben. Wenn es keine richtige Regierung gibt, werden die Werte des Staates entwertet werden. Also immer wieder, der Staat ist diese leere Muschel, eine bloße Formalität, wenn die Würdigen und Freundlichen das Vertrauen des Herrschers genießen, also den Staatsapparat bilden. Wenn das nicht geschieht und deswegen Anstand und Gerechtigkeit fehlen, kommt es zum Streit, und zwar ganz interessant, nicht zum Hauptstreit aller gegen alle, sondern zum Klassenkampf. Die Beherrschten, die unten, erheben sich gegen die oben. Und wenn ein Staat nicht richtig regiert wird, dann werden seine Werte entwertet.
Da gibt es ja eine Besonderheit, glaube ich, auch bei dem Mencius, der dann gesagt hat, dann hat das Volk das Recht, den Herrscher zu stürzen.
Ja, ja.
Also das ist entgegen aller Anpassung, entgegen allem Optimismus.
Ja, also hier ist es natürlich schon ganz klar, dass diese Unterwerfung, die durchaus propagiert wird, ist an die Bedingung gebunden, dass der Herrscher seinerseits im Staatsapparat die Freundlichen und die Würdigen wirken lässt. Also in dem Moment, wo er das nicht tut, ist ganz klar, produziert er selber die Voraussetzungen für den Klassenkampf, der die unten sind gegen die, die oben sind. Und damit kommt eben letztlich die Entwertung der Werte des Staates zustande. Na, da wird deutlich, dass das, was er vor Augen hat, nicht einfach die alten Verhältnisse sind, in denen die Werte sozusagen undefiniert waren, sondern die neuen Verhältnisse, in denen durchaus bis hin zum Geldwert in Wertkategorien gedacht wird. Und der Staat, der Angemessenheit und Gerechtigkeit vermissen lässt, der zerstört seine eigenen Werte. Das ist, glaube ich, der. Und dann in der Tat ist es jedenfalls plausibel, dass die unten sich erheben und sich neue Herrscher suchen. Das wird dann ein bisschen noch mal deutlicher, wenn man sich anguckt. Und die beiden Sachen will ich noch machen und dann muss ich leider gehen. Die einfachen Leute sind das Allerwertvollste. Dann sind die nationalen Altäre des Bodens und des Korns. Der Herrscher ist bedeutungslos. Deswegen wird derjenige, der die Herzen der einfachen Leute gewinnt, der Sohn des Himmels sein. Und derjenige, der das Vertrauen des Sohns des Himmels gewinnt, wird ein feudaler Herr werden. Derjenige, der das Vertrauen der feudalen Herren gewinnt, wird ein großer Beamter. Wenn die feudalen Herren, die nationalen Altäre, also den Boden und das Korn oder den Reis gefährden, dann werden sie ersetzt. Und wenn die Opferung, ich fasse jetzt etwas zusammen, wenn die Opferung allen Anforderungen entsprechen und es trotzdem zu Trockenheit und Überflutung kommt, dann werden die nationalen Altäre ersetzt. Das heißt, die gesamte, ganz stark scheinbar religiös aufgeladene Ordnung, nicht nur der Kaiser und die Herren, stehen unter dem Vorbehalt, dass die materielle Reproduktion funktioniert. Und wenn die Trockenheit und Überflutung diese materielle Reproduktion gefährden, dann werden selbst die gewissermaßen obersten Heiligtümer ersetzt und müssen ersetzt werden. Und jetzt noch vielleicht das eine, die Figur des Weisen. Der Weise ist ein Lehrer für 100 Generationen. Und dann werden Beispiele genannt und es wird gesagt, sie haben den Menschen für mindestens 100 Generationen Mut gemacht und diejenigen in der nächsten 100 Generationen, die von ihnen hören, werden dadurch mit Sicherheit motiviert. Könnten sie eine solche Wirkung erzielt haben, wenn sie keine Weisen gewesen wären? Und kann man sich vorstellen, in welchem Grad sie diejenigen beeinflusst haben, die eng mit ihnen verbunden gewesen sind? Also diese sozusagen herausragende Bedeutung der Figur des Weisen, wir haben ja gesehen, der Weise sind sie nicht selber, aber sie kommen ihm nahe, durch Studium und Übung. Das wird hier nochmal ganz ins Zentrum der historischen Entwicklung gerückt. Der Weise mit seiner generationenübergreifenden allgemeinen Wirkung. Das ist hier sozusagen das Zentrum der historischen Erklärung. Und jetzt muss ich leider für heute Schluss machen, weil sonst schaffe ich das nicht rechtzeitig zu der Promotionsbewerbung zu kommen.